Liebe Gemeinde, ich bitte mal um ein Handzeichen. Wer von Ihnen ist reich? Na, jetzt geht's los hier, gut. Da bin ich auf die Kollekte gespannt. Also, interessant, was gerade passiert ist. Im ersten Moment, oh, Geld. Darüber reden wir lieber später oder gar nicht. Und dann aber kam dort so ein bisschen, na klar, reich sind wir alle. Da hat das jemand sofort verstanden im übertragenen Sinne, ja, und in der Dankbarkeit Gottes. Über Geld selbst, ja, da sind wir erstmal vorsichtig, da sprechen wir nicht so gern drüber. Wir schimpfen gern über die, die viel haben, ja. Es gibt eine Studie, da wird gefragt, wer ist eigentlich reich? Und da hat man festgestellt, reich sind immer die, die mehr haben als ich. Die, die, was ich, 10.000 Euro haben, die haben gesagt, 100.000, da ist man reich. Die, die 100.000 haben, die haben gesagt, na, wer über 500.000 hat, ist reich. Und wer eine Million hat, die haben gesagt, na, wer 10 Millionen hat, ist reich. Ja? Also reich sind immer die, die mehr haben als ich. So ist es in unserer Welt. Wir schimpfen immer gern auf die, die mehr haben, die oben haben, ja, auf Bill Gates und die, die irgendwie etwas mal abgeben sollten. Denen würden wir manchmal gern den Hals abschneiden, ja? Also, dass das Geld mal bei den Armen ankommt. Aber wir wissen, wir sind alle reich. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ganz real. Wir leben in Zeiten und auch in einem Land, wo wir alle reich sind im Vergleich zum Durchschnitt in der ganzen Welt. Wir zählen zum reichsten Prozent weltweit. Wir sind enorm wohlhabend. Von daher, das Gleichnis, was wir im Evangelium gehört haben, das Evangelium, es geht uns an. Da kommen wir Reiche schlecht weg. Im Gleichnis reicht es für den Reichen nicht fürs Reich Gottes. Es reicht für den Reichen nicht fürs Reich Gottes. Jesus erzählt diese Geschichte. Der Reiche hat ein tolles Leben, viele Freunde, einen schönen Sommertag, ein Sommerfest. Er feiert, er hat Purpur und so weiter. Direkt vor seiner Tür ist dieser Arme. Sieht nicht schön aus, stinkt, Hunger, er bettelt, wilde Köter, Katzen, Geschwüre. Sehr plastisch wird uns das beschrieben. Die Unterschiede in der Gesellschaft waren schon immer so. Ich könnte jetzt einen Vortrag halten, dass die Schere von Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und die Schere war schon immer auseinander. Es gab schon immer Unterschiede zwischen Arm und Reich. Und es ist ungerecht. Der eine ist so weit oben. Er hat den Himmel auf Erden. Und der andere ist so weit unten. Er hat die Hölle auf Erden. Eigentlich wäre für alle genug da. Es gibt genügend Lebensmittel für alle. Aber die offene Schere ist gefährlich. Die Schere von Arm und Reich ist gefährlich, genauso wie eine offene Schere gefährlich ist. Aber was interessant ist, in der Mitte der Schere treffen sich beide. Egal wie weit oben der ist oder wie weit unten. In der Mitte treffen sich alle. Der Arme stirbt. Der Reiche stirbt. Keiner kann sich Unsterblichkeit kaufen. Es verbindet alle Menschen. In der Mitte sind alle gleich. Auch die reichsten Milliardäre können sich keine Unsterblichkeit kaufen und das wird auch so bleiben. Ob ärmster Schlucker oder reichster der Menschheit, auch wir alle werden sterben. Das ist der Schlusspunkt. Amen. Kommt noch was, Sie wissen das. Weil Sie haben das Gleichnis gut zugehört. Es geht natürlich weiter. Und die Schere verkündigt uns es genauso. In der Mitte hört es nicht auf. Es geht weiter. Und das ist interessant. In der Geschichte geht es genau andersrum weiter. Es wird umgedreht. Das Leben ist wie eine Schere. Der Reiche auf Erden ganz oben. Mit dem Tod kommt er ganz runter. Die Hölle. Der Arme im Leben ganz unten. Nach dem Tod kommt er ganz hoch. Die schreiende Ungerechtigkeit bleibt nicht ungehört. Alles Leid Gewalt, alle Ungerechtigkeit unserer Welt kommt auf den Tisch. Es hat Konsequenzen. Wir entscheiden im Leben, wie es nach dem Leben weitergeht. Wie will ich sterben? Das ist so nebenbei bei dem Reichen, er wird begraben. Das war damals nicht selbstverständlich, dass jemand ein Begräbnis bekommen hat. Das hat schon von viel Reichtum gezeugt, wenn jemand ein tolles Begräbnis, eine Abschiedsfeier bekommen hat. Der arme Schlucker wurde nicht begraben. Aber der Unterschied ist, der Reiche hat Qualen erlitten, der Arme, so wunderschön, er wird von den Engeln getragen bis in Abrahams Schoß. Das ist ein Sprichwort geworden, in Abrahams Schoß geborgen. Vielleicht können wir uns das vorstellen, oder ich weiß nicht, ob das noch jemand gebraucht. Wenn jemand ganz sicher und wunderbar Auto fährt, da kann man sagen, wenn du bei dem mitfährst, da bist du geborgen wie in Abrahams Schoß. Da bist du ganz sicher, da kannst du dich wohlfühlen, da brauchst du dich um nichts kümmern. Ich weiß nicht, ob das bei allen von uns so ist beim Autofahren, aber damit können wir was anfangen. Geborgen in Abrahams Schoß. Der Schoß ist eigentlich interessant, was ist das? Ich habe mal nachgelesen, der Schoß ist die Körperregion, die entsteht, wenn ich mich hinsetze. Zwischen Oberschenkel und, sag mal, Unterleib, Bauch, ja? Das ist der Schoß. Das ist irgendwie gar nicht richtig greifbar, das entsteht. Ein kleines Kind kommt zur Mama, will nichts Besonderes. Es gibt nichts zu fragen, es will einfach nur hochgenommen werden, es will auf den Schoß. Die Kinder wollen immer auf den Schoß. Ist doch interessant. Warum? Dort will ich hin, dort bin ich richtig, dort bin ich geborgen, beschützt im Schoß. Kann alles gut sein. Der Schoß. Geborgen im Abrahams Schoß, ein wunderbares Bild. Und die Frage an uns alle heute, wo ist dein Schoß? Wir setzen uns nicht mehr so oft auf den Schoß eines anderen oder unserer Eltern. Das machen Kinder. Und die Frage ist, wo habe ich meinen Schoß? Wo finde ich diese Geborgenheit? Finde ich Geborgenheit in Abrahams Schoß, also in Gottes Schoß, in Jesu Schoß? Dieses Gleichnis hat ja einen Ausblick auf das Leben nach dem Tod. Es geht Jesus nicht darum, wenn er das erzählt, unsere Neugierde zu befriedigen, wie es nachher weitergeht. Es geht Jesus darum zu zeigen, es geht weiter und es ist nicht egal, wie du lebst, denn es gibt verschiedene Alternativen. Die sind ein für alle Mal gültig, nicht änderbar. Es besteht eine große Kluft, nochmal die Schere, eine große Kluft. Der Reiche, der sieht den Lazarus, aber es ist eine große Kluft. Und die entscheidende Frage ist, wie konnte das passieren? Ist es wie im Märchen? Der böse Reiche kommt automatisch in die Hölle, er hat keine Chance. Und die Armen kommen auf jeden Fall in den Himmel. Ausgleichende Gerechtigkeit wie bei der Schere. Aber Jesus verurteilt den Reichtum nicht per se. Wer reich ist, kommt nicht automatisch in die Hölle. Das ist Quatsch. Der Reiche diskutiert ja mit Abraham, das ist interessant. Er merkt, dass es ja irgendwie nicht so gut ist für ihn im Moment, dass es nicht so prima für ihn gelaufen ist. Und Abraham sagt, du hast dein Gutes empfangen in deinem Leben. Er hat seinen irdischen Reichtum als das Gute gesehen. Er hat das Vergängliche als unvergänglich gesehen und sich daran gehangen. Darum hatte er nicht diese ewige Perspektive. Darum hat er auch nicht dem Lazarus geholfen, der ihn wollte und der auch für ihn Bote Gottes war, der ihn darauf hinweisen wollte. Das ist ihm jetzt alles klar. Er weiß es. Er merkt, jetzt ist es zu spät. Es ist unangenehm, wenn ich zu spät komme. Das passiert mir manchmal im Frauendienst. Komme ich 5 Minuten zu spät. Die wissen das schon. Ne? Manchmal kommt auch was dazwischen. Oder wenn ein Sonderangebot es irgendwo gibt und ich merke, es ist alles schon ausverkauft. Ich komme zu spät. Ich kann es nicht mehr haben. Im Leben zu spät dran sein, ist ärgerlich und peinlich. Wie grausam muss es sein nach dem Tod, wenn es mir wie Schuppen vor den Augen fällt, mein Leben war für die Katze oder für den Hund. Es war schön, mein Leben, aber es war leer. Alles, worauf ich gesetzt habe, mein Geld, mein Haus, alles weg. Alles verzockt. Absoluter Planungsfehler. Ich habe Gott vergessen. Ich habe den Himmel vergessen. Es ist grausam. Wie grausam muss es sein? Es ist nicht mehr zu ändern. Ich kann es nicht mehr nachholen. Es ist zu spät. Es gibt ein zu spät im Reich Gottes. Es gibt im Reich Gottes ein ewiges zu spät. Und der Reiche weiß das. Und er wird ganz einfühlsam, er wird fast schon sympathischer. Ich habe es verbockt, sagt er. Aber es geht jetzt nicht mehr um mich. Bei mir ist es wirklich zu spät. Aber ich habe doch noch 5 Brüder. Bei denen ist es noch nicht zu spät. 5 Brüder, die leben doch genauso wie ich. Die sollen nicht so enden wie ich. Das merkt er jetzt. Bitte, bitte, kann denn die nicht bitte mal jemand warnen? Kann denen mal bitte jemand sagen, wie das hier ausgeht, dass tatsächlich noch was kommt? Das ist eine gute Idee. Ganz mitmenschlich. Er denkt an die anderen endlich mal. Schöne Idee. Aber nein, nein, nein. Sie sind bereits gewarnt. Das ist interessant. Sie sind bereits gewarnt, denn sie haben die Bibel. Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Da steht alles drin. Da würde auch nichts helfen, wenn einer von den Toten auferstände. Hier geht es nicht um die Auferstehung Jesu. Hier geht es um jemanden, der zurückkommt. Es bringt nichts. Nicht mal denen würden sie glauben. Steht alles in der Bibel. Das sollen sie hören. Das ist genug Warnung. Der Reiche will aus der Höllenqual seine 5 Brüder warnen, doch sie sind bereits genug gewarnt. Wir sind die Verwandten. Wir sind die 5 Brüder. Jesus warnt uns. Jesus warnt uns Reiche. Es gibt ein zu spät. Wenn ich sage, ich habe gerade keine Zeit, dann ist es kein Argument, denn irgendwann hast du ganz, ganz viel Zeit. Sie haben Mose und die Propheten. Sie haben die Bibel, die sollen sie hören. Das den Kindern gerade gesagt, wie das im Judentum den Kindern eingeschärft wird, wie dort das Alte Testament hochgeschätzt wird, wie dort das Wort Gottes auswendig gelernt wird. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Auch wenn sie das mit Jesus nicht ganz verstanden haben, dass er der Sohn Gottes ist. Aber Mose und ihre Propheten, das haben sie verstanden und das hören sie. Höre ich Mose und die Propheten, wir können das erweitern, höre ich die Bibel, höre ich das Wort Gottes? Das ist umkämpft, das ist nicht so klar, alles okay. Immer wieder ist das der Knackpunkt in unserem christlichen Glauben. Wie höre ich die Bibel? Es gibt verschiedene Wege. Wie höre ich auch das Zeugnis von anderen Christen? Auch das ist damit gemeint. Es geht nicht nur um das schriftliche Wort, es geht auch um das weitergegebene Wort, um das Zeugnis. Das Wort Gottes läuft ja weiter. Mose und die Propheten, liebe Gott und deinen Nächsten. Das Leben hier ist einzigartig. Hier fallen Entscheidungen von bleibender Bedeutung. Jetzt ist die Zeit, Gott zu hören und die Not der anderen auch zu sehen. Es ist noch nicht zu spät. Das Band ist zerschnitten, es ist auch ein neuer Anfang immer möglich. Es ist noch nicht zu spät. Auch für uns Reiche kann es noch reichen für das Reich Gottes, für Gottes Himmelreich. Und dann sind wir wie Lazarus, arm, aber doch reich. Und es wird uns im Lazarett geholfen, daher kommt das Lazarett von Lazarus. Lazarus im Gleichnis ist die einzige Person in der Bibel, die einen Namen in einem Gleichnis bekommt. In keinem anderen Gleichnis haben die Darsteller, die Personen einen Namen, ja, vom verlorenen Sohn. Wir wissen nicht, wie die heißen. Hier in diesem Gleichnis hat der Lazarus einen Namen. Er bekommt einen Namen, er steht im Buch des Lebens und sein Name ist Programm. Lazarus heißt Gott hilft. Lazarus, Lazaret, Gott hilft. Das sollen wir heute hören. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne im lebendigen Wort Gottes in Jesus Christus.